Niemand gibt mir die Zeit zurück, die mir dieses Buch gestohlen hat. And I want it back. I want those hours back.
Oh Mann, krass.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
Hallo Fabienne.
Hallo Martina.
Na, wie ist es?
Gut ist es. Und bei dir?
Du scheinst sehr in Vorfreude. Ich habe das Gefühl, du lachst auch so schelmisch. Du hast heute was vor hier mit uns, habe ich das Gefühl.
Schauen wir mal,
wo das hingeht. Ich habe mir auch
was passiert
beim Vorbereiten gedacht, dieses Buch, ich habe es ja vorgeschlagen.
Sag vielleicht, welches Buch?
Genau, also wir sprechen heute über Kairos von Jenny Erpenbeck. In aller Munde gerade wieder, obwohl es von 2021 ist. Und ich hab mir dann so gedacht, oh je, ich habe mir da, glaube ich, gar keinen Gefallen damit getan, weil das lauter so Sachen sind mit denen, nein, jetzt nicht vom Geschmack her, sondern, also ich habe halt immer keine Ahnung von deutscher Literatur so wirklich. Ich habe keine Ahnung von ostdeutscher Literatur. Dann hat das diesen griechischen Namen. Ich bin ja auch immer super schlecht in so mythologischen Sachen, weil mir das irgendwie nicht merken
gesagt,
kann.
Ja.
Ist hier auch nicht so super relevant zum Glück. Ich dachte, das ist schlimmer.
Es ist mega random.
Es ging sehr viel ja dann auch um Oper. Ich bin komplett blank, was klassische Musik angeht. Also ich bin einfach nur schon mal so als kleiner Disclaimer vorweg, eine große Literatur, kunsthistorische Einordnung wird es meinerseits.
Musikhistorisch, bitte.
Kunsthistorisch, alles Mögliche wird es meinerseits hier nicht geben. Aber trotzdem viel Spaß allen. Naja, also dachte ich mir nur so, scheiße, da habe ich mir echt was eingebrockt. Aber es gibt ja auch noch mehr zu besprechen vielleicht.
Oh, there's so much more.
Ja.
Aber auch das.
Ja, wir fangen an wie immer mit einer kleinen Einführung, oder? Ich würde mal losschießen.
Yes.
Kurz zu Jenny Erpenbeck, was ich ganz interessant finde, die ist ja jetzt doch schon einige Jahre im Business und auch, ja, halt schon irgendwie bekannt, auch vor allem im Ausland und so. Und dann dafür, finde ich, findet man dann doch gar nicht so viel über sie, so biografisches, aber ist ja auch in Ordnung. Also sie ist auf jeden Fall 1967 in Ostberlin geboren. Fun Fact, Katharina, die Protagonistin im Buch, auch.
Und hat auch, wie Jenny Erpenbeck, eine
Lehre gemacht.
Ja, gut.
Aber auf jeden Fall.
Sorry, das.
Also mache ich jetzt die Einführung oder du?
Also, das ist schon das Konzept. Ich mische mich die ganze Zeit ein. Nein.
Genau. Und sie lebt auch immer noch in Berlin und ist verheiratet und hat einen Sohn. Was ganz interessant ist, sie kommt aus einer Familie, sage ich mal, so akademisch-bürgerlichen Familie, wo also die Eltern sind Übersetzerin und Physiker / Philosoph / Autor. Die Eltern waren auch schon Schriftsteller, also das ist da in der Familie jetzt keine Ausnahme. Sie hat nach dem Abitur in der DDR erst eine Lehre als Buchbinderin gemacht und dann ein praktisches Jahr als Requisiteurin und als Ankleiderin in Opern und Theatern und danach noch Theaterwissenschaft studiert. Auch das sind gewisse Parallelen zu Katharina, der Protagonistin. Und was auch ganz interessant ist, dass sie 1993 mal Heiner Müller assistiert hat bei einer Theaterproduktion oder beziehungsweise bei einer Opernproduktion, was auch wieder eine Parallele zum Roman ist, weil auch da kommt Heiner Müller an ein paar Stellen vor, auch als so kleine Cameo sozusagen. Also wird auch genannt als er selbst, aber es gibt anscheinend auch sonst mehrere Heiner Müller-Bezüge, die ich nicht gecheckt habe, weil wie vorher schon erwähnt. Oh well, dafür gibt's ja das Internet. Genau, und nach dieser Ausbildung war sie selber auch als Regisseurin an der Oper und am Theater tätig und genau, ist dann später quasi immer mehr in das Schreiben eingestiegen. Was ich ganz interessant fand, sie schreibt ja in dem Buch, was wir heute besprechen, über die DDR und auch über die das Ende der DDR und das ist ja auch was glaube ich halt im Leben aller ostdeutschen Menschen natürlich voll die krasse Relevanz hat, was aber gleichzeitig glaube ich so in der Literatur oder auch im deutschen Film so ein bisschen, ja, was halt so ein Thema ist, wo, glaube ich, auch viele Westdeutsche dann sagen, oh, jetzt das Thema schon wieder, wie soll man da jetzt noch irgendwie neue Geschichten dazu erzählen und so. Und darüber hat sie halt auch gesprochen, dass es halt irgendwie schwer ist, darüber originell oder überhaupt zu sprechen und zu schreiben. Und sie hat auch gesagt, dass die Freiheit, die man da bekommen hat, ja irgendwie nicht geschenkt war, sondern also sie sagt auch, sie hatte einen Preis, also diese Freiheit, sie hatte einen Preis und der Preis war mein gesamtes bisheriges Leben. Und das, finde ich, kommt in dem Buch, was wir heute besprechen, schon ganz gut rüber. Also so dieses, das Ende der DDR war jetzt nicht nur so, juhu, endlich konnten wir Jeans und Coca-Cola kaufen.
Und Bananen,
genau, und so Zeug. Also das, diese Zerrissenheit fand ich zwischen dieser Freiheit und eben dem Verlust von allem, was man so kannte, glaube ich, liegt auch diesem Roman zugrunde, also Kairos. Genau, noch kurz zu ihrer bisherigen Tätigkeit als Schriftstellerin. Also 1999 hat sie dann ihr Debüt sozusagen geschrieben, also auch erst in Anführungszeichen mit 32. Und das hieß Die Geschichte vom alten Kind. Und dann folgten einige Romane, zum Beispiel Heimsuchung 2008, Tage Abend und Gehen ging gegangen 2015. Und sie hat da auch schon einige Preise bekommen, auch viele tatsächlich außerhalb Deutschlands. Fand ich ganz interessant. Zum Beispiel den Independent Foreign Fiction Prize. Also das ist jetzt der International Booker Prize, den hat sie schon mal gewonnen. Und genau, 2024, eben dieses Jahr, hat sie dann nochmal so ein bisschen Furore gemacht, weil sie mit Kairos als erste Deutsche gemeinsam mit Michael Hoffmann als ersten männlichen Übersetzer den International Booker Prize gewonnen hat. Also das ist ja ein Preis aus dem englischsprachigen Raum, der eben auch immer für einen internationalen übersetzten Roman vergeben wird. Sie hat damit halt als erste Person auch den International Booker Prize und den Vorgänger Prize, Independent Foreign Fiction Prize, gewonnen. Mhm. Fand ich auch ganz interessant. Und sie war dafür auch schon ziemlich oft nominiert, wodurch auch ein bisschen sie so den Ruf bekommen hat, dass sie eine deutsche Autorin ist, die im Ausland bekannter ist als in Deutschland. Ja, glaube ich, könnte, also ich weiß nicht, so intuitiv kann ich da zustimmen, weil ich einfach, bevor sie das jetzt gewonnen hat, noch nichts von ihr gehört hatte. Du schon, meintest du, aber ich bin ja auch immer so ein bisschen vermeidend, was deutsche Literatur angeht.
Darf ich da gleich was zu sagen?
Ja.
Also ich habe das auch so wahrgenommen, dass jetzt, als sie dafür nominiert war und dann nochmal mehr, als sie das bekommen hat, das so in ein Teil der Presse und ich glaube auch von ihr so diskutiert wurde, ja, so verkannt im eigenen Land, aber im Ausland schon, wird sie schon als nächste Nobelpreisträgerin gehandelt. Und ich fand es dann ganz interessant, weil ich habe dann auch so im Vorfeld ein paar Interviews oder Artikel über sie gelesen und das, also auf der einen Seite stimmt's halt einfach nicht, weil sie hat in Deutschland auch schon viele Preise bekommen.
Ja, aber nicht den Deutschen Buchpreis oder halt irgendwas Großes so. Ne?
Ja, genau, aber weil sie sagt dann auch teilweise in Interviews, dass es deswegen sei, weil keine, also sozusagen, sie führt es zurück auf, dass sie Ostdeutsche ist und halt so wenig ostdeutsche Menschen in Jurys sitzen. Auch das stimmt nicht, weil es haben auch ostdeutsche Autoren und Bücher über Ostdeutschland zum Beispiel auch so den Deutschen Buchpreis bekommen, so, also es ist so ein bisschen so, bin ich so ein bisschen skeptisch. Und bei diesem Internationalen habe ich dann auch gelesen, fand ich ganz interessant, die ist schon seit längerer Zeit bei so einer ganz großen, ich kannte die auch nicht, sehr renommierten Agentur, die sich spezialisiert hat auf sozusagen darauf, Autorinnen aus dem nicht englischsprachigen Ausland im englischsprachigen Ausland sozusagen, also im englischsprachigen Kontext so bekannt zu machen. Und dann hatte ich irgendwie so gelesen, das ist halt so eine Agentur, da kann man sich nicht bewerben, sondern die kommen auf einen zu. Also das ist auch wieder so ein bisschen, die sind halt irgendwie auf sie aufmerksam geworden und haben sie dann sozusagen, da musste sie wohl auch so ein Portfolio nochmal abgeben und es war wohl so ein Bewerbungsprozess und so. Und ich will nur sagen, dass die im Ausland so viele Preise oder im englischsprachigen Ausland so viele Preise bekommt, hat auch damit zu tun, dass sie eine krasse Vertretung hat, die halt vielleicht andere Autoren und Autorinnen in Deutschland nicht haben. Das will ich jetzt nicht, ich will jetzt damit das nicht schmälern oder sagen, ja, das ist ja nur, weil sie das hat. Überhaupt nicht. Also sozusagen, das wurde auch in dem Artikel, den ich gelesen habe, war es so, ja, man muss schon sozusagen ein gewisses Level erreicht haben, sei es jetzt mal an Renommee oder an Qualität, um überhaupt von dieser Agentur akquiriert zu werden, so. Aber nur um zu sagen, da steht schon eine Maschine dahinter, die das macht, dass sie dann halt die, da im Aus-, also im englischsprachigen, sozusagen Ausland vor allen Dingen also nee, englischsprachiges Ausland, das hört sich so komisch an, aber im englischsprachigen Raum so wahrgenommen wird und viel, also in Relation vielleicht mehr wahrgenommen wird, als es hier wird. Aber ich weiß zum Beispiel, das Buch, das ich damals gelesen hatte, Wand gehen, ging gegangen, und das ging krass durch die Presse, das weiß ich noch. Also ich wurde da auch nur drauf aufmerksam, weil es super gut und super viel besprochen wurde, war auch Spiegel Bestseller, hat eben auch, glaube ich, einige Preise bekommen. Also ich will so dieses Bild von, oh, die arme Jemini Erpenbeck, die hier nie sozusagen ein Leiberl gekriegt hat. Das stimmt einfach, glaube ich, nicht.
Aber ich glaube, das wird auch übertrieben von der Presse. Also ich glaube auch nicht, dass sie das sagen würde. Dass
genau,
sie,
das ist so eine Story.
Also das ist so eine Story, die man halt sehr gut schreiben kann. Genau. Und ich glaube halt auch, also was ich auch gemerkt habe an dem Roman, den wir heute besprechen, an Kairos, dass das, und das habe ich auch ab und zu mal in so Kritiken und so gelesen, dass sie so ein grown-up author for grown-up people ist, also sehr erwachsen und sehr, also ich hätte es jetzt ehrlich gesagt nicht erwachsen genannt, aber es ist sehr bourgeois, sehr...
Ja, Boomer.
Boomer, ja, so ein bisschen boomerhaft und sehr, wir sind hier die, also, ja, so Academics, die für sich selbst schreiben. Und ich glaube, das ist jetzt auch im aktuellen Buchmarkt, der halt auch viel über dieses Influencer empfehlen Bücher, ne, über auch viel mehr als früher jüngere Leute funktioniert, die hypen halt so ein Buch nicht so. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt nicht hip auf eine Art. Voll. Das ist nicht so. Und ich glaube, das könnte auch noch dazu dem beitragen, was du jetzt gesagt hast.
Ja, aber da finde ich, da werden wir auf alle Fälle noch bei dem Buch drüber sprechen. Also sozusagen,
ja, dieser
was ist
Klassen-
sozusagen diese Welt, die da abgebildet wird und so weiter. Und eine letzte Sache, die ich noch sagen will. Es gibt ja so, ich weiß nicht mehr, ich habe versucht, das irgendwie so zurückzuverfolgen, aber es ist, glaube ich, so eine Urban Legend. Oder weißt du, man sagt ja so, deutsche Filme kriegen nur den Oscar nur unter zwei Bedingungen, wenn es um Nazis geht oder um die DDR. Also ich glaube, das darf man auch vielleicht nicht vergessen. Mhm. Also ich weiß auch zum Beispiel Bernhard Schlink, so ein Autor wie Bernhard Schlink, der ist zum Beispiel in Frankreich, wird der mega gehypt, auch sein letztes Buch, Die Enkelin, da geht es ja auch um Ostdeutschland und es wird so mega, ja, der Roman zu, weißt du, so dem Osten oder Ost-West und so weiter, so. Also ich glaube, genau, Bücher haben es wahrscheinlich im nicht deutschsprachigen Raum leichter, wenn sie halt so ein gewisses Thema, das Leute eh mit Deutschland schon verbinden,
abarbeiten. Vor allem bei den Amis halt, die lieben halt Nazi-Geschichten und DDR-Geschichte. Ja, ist so. Naja.
Yeah. Oh well.
Oh well.
Oh, that's set aside. I have my own reasons to like or not like this book.
Aber was ich schon krass finde, dass ihre Bücher halt in 30 Sprachen übersetzt wurden. Also das finde ich schon sehr viel.
Ja, ja, aber auch da ist diese Agentur dahinter so.
Ja, ja, aber hinter jedem Autor ist eine Agentur. Also das jetzt sozusagen ihr anzugreifen.
Nee, aber weißt du so, ich glaube, nicht jede Autorin, nicht jeder Autor aus dem deutschsprachigen Raum hat diese Agentur. Also sozusagen, das ist nochmal so, ja, wie gesagt, also ich glaube, das muss man so ein bisschen schon einrechnen.
Zählt es halt nicht so.
You have no idea what's coming. Nein, Schatz.
Also, wir sprechen heute über Kairos und darüber hat Jenny Erpenbeck auch gesagt, was sie da oder was so ein bisschen die Inspiration dafür gegeben hat oder was so die initiale Faszination irgendwie auch für sie war, wie das denn sein kann oder so die Idee davon, wie etwas, was am Anfang so super schön ist, dann so ganz krass ins Schlechte sich wenden oder so umschlagen kann. Also das ist so quasi die Idee, die so ein bisschen diesem Roman, der wie gesagt 2021 erschienen ist, zugrunde liegt. Und ich finde, man könnte sagen, es ist ein Liebesroman auf eine Art oder ein Beziehungsroman.
Yeah.
Irgendwie so einer, ein Rezensent aus der SZ, da dachte ich mir auch, congrats, du kannst Französisch, aber der hat gesagt, das ist ein coup de foudre, es wird ein coup de foudre geschildert und die Beziehung
und
ist...
Amour fou.
Ja, genau, und die Beziehung ist eine DDR-spezifische Amour fou, also wo ich auch so war, yes, also gut, stimmt auf eine Art, und zwar geht es um zwei Menschen, wie so oft in Liebes... Romanen, die sich 1986 in Ostberlin kennenlernen, eben so schockverliebt auf der Straße im Prinzip. Und zwar ist das einmal Katharina, die ist 19 Jahre alt, die ist eine Professorentochter, auch Parallelen sozusagen zu Erpenbecks Leben, die auch erst so eine Ausbildung macht und dann doch eben Kostümbildnerin oder Bühnenbildnerin werden möchte. Und was, glaube ich, ein bisschen so der Witz ist an Katharina, ist, dass sie halt schon in der DDR geboren wurde, nie im Prinzip was anderes kannte und sich da irgendwie so ganz selbstverständlich irgendwie so in dieser Welt des Sozialismus bewegt, aber auch nicht mehr so besonders irgendwie dafür kämpft oder nicht von so sozialistischen Idealen irgendwie, sich da nicht so viel Kopf drum macht. Und sie lernt eben eines Tages in der Straßenbahn oder an einer Haltestelle der Straßenbahn Hans kennen. Und Hans ist 53, also 34 Jahre älter. Ich war gleich mal so, oh nein, unangenehm. Oh well, andere finden es hot, aber ich war gleich so, oh oh.
Oh man.
Hans ist relativ erfolgreicher Schriftsteller. Er ist auch verheiratet und ist der Vater eines Sohns, Ludwig, der auch schon so Teenager-Alter hat. Interessanterweise ist Hans eigentlich ein Wessi. Also er ist in den 50er Jahren erst in die DDR gekommen, wegen seiner, also so bewusst, weil er halt überzeugt war von diesem Projekt DDR. Und es wird auch dann irgendwann mal thematisiert, dass er sozusagen im Deutschland der Nazis sozialisiert wurde und genau, und sich dann eben für die DDR entschieden hat. Ja, und die beiden lernen sich in der Straßenbahn kennen und dann lieben und ich glaube, so viel muss man auch irgendwie gar nicht jetzt im Detail erzählen, weil im Prinzip geht es einfach um diese Liebesgeschichte. Sie fangen sehr schnell ein Verhältnis an. Hans trennt sich aber nie, also es kommt auch sehr schnell raus, dass Hans öfters Affären oder Liebesbeziehungen außerhalb seiner Ehe hat und sich aber nie trennt und seine Frau auch im Prinzip davon weiß auf eine Art und das kommt für ihn auch gar nicht in Frage und oder er verspricht auch Katharina nie so im Sinne von ich entscheide mich für dich, ich verlasse meine Frau, sondern es ist eigentlich immer klar, dass das so parallel laufen soll und ja, er führt Katharina auch so ein bisschen in die Bohème der DDR ein, also es werden ganz viele Orte genannt in Ostberlin, also Cafés und Restaurants, in denen die beiden eben sich aufhalten, was halt so typische Orte der, sag ich mal, Intelligenzia der damaligen Zeit in Ostberlin war. Und ja, es entwickelt sich sehr schnell auch, ja, einerseits diese Liebesbeziehung, aber auch eine so stark hierarchische, lehrerhafte Dynamik zwischen diesen beiden. Also wo man auch merkt, Hans genießt irgendwie diese Macht gegenüber Katharina, dass er ihr halt so zeigen kann, ne? Das ist die Musik, die man hört, das sind die Werke, die man liest. Das ist hier so, ja, so lebt man als Intellectual in der DDR. Ja, sollen wir auch schon so ein bisschen den Höhepunkt, also oder halt den Wendepunkt thematisieren, ich würde schon sagen, oder damit wir dann drüber sprechen können. Also Spoiler Alert, wenn ihr es nicht wissen wollt, jetzt abschalten. Eines Tages ist es so, dass Katharina, die eben dann eine in Frankfurt an der Oder eine Ausbildung oder ein Studium zur Bühnenkostüm- und Bühnenbildnerin macht, hat da eben einen Bekannten.
Arbeitskollegen Vadim.
Genau, mit dem sie halt sich öfters auch mal trifft und eines Tages auch mal bei ihm übernachtet und irgendwann schläft sie eben auch mit ihm. Und das macht den Hans schon, also auch bevor was läuft, ist er schon super skeptisch und sehr kontrollierend ihr gegenüber und wirft ihr schon immer vor, sozusagen, sie würde ihn betrügen und irgendwann kommt es aber auch dazu. Und das ist dann sozusagen der Wendepunkt dieses ganzen Romans, weil irgendwie die, also einerseits diese Beziehung nicht mehr die gleiche ist und die ganze Zeit eigentlich die Dynamik ist, Katharina hat diese Schuld und dieses schlechte Gewissen und Hans kann ihr nicht vergeben, sie trennen sich aber auch nicht und er übt im Prinzip die ganze Zeit Macht und Kontrolle auf sie aus, indem er mit diesem schlechten Gewissen und dieser Schuld spielt und sie sozusagen so richtig über Jahre hinweg im Prinzip arbeiten lässt, diese Schuld, ja, abzuarbeiten, eigentlich so literally, im Prinzip unter der Prämisse, bis er entscheidet, dass es jetzt genug ist. Also er lässt sie so richtig krass leiden. Und irgendwann, viel zu spät, endlich trennen sie sich. Und ja, was man vielleicht noch dazu sagen muss, dass diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, also so diese Liebesbeziehung, ist eingebettet in eine Rahmenerzählung. Also die liegt dann ja schon ein paar Jahrzehnte zurück, als Katharina, die dann auch schon eine ältere, erwachsene Frau ist, eines Tages zwei große Kisten voller ja, Zettel, Dokumente, Material zugeschickt bekommt, nachdem Hans gestorben ist, so von wegen, hier ist nochmal alles, was du wissen solltest über Hans. Und sie geht dann eben diese Dokumentenkisten durch und daran entspinnen sich so ein bisschen die Erinnerungen an diese frühere Beziehung. Also wir haben eine Rahmenerzählung und eine Binnenerzählung. Im Prinzip ist die Rahmenerzählung so ein bisschen gimmicky, finde ich. Also ja, hätte man jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also es geht schon, sag ich mal, 95% oder 98% des Buches ist eigentlich diese Binnenerzählung, wo wir wirklich in den 80er, 90er Jahren eben sind, kurz. Und was halt schon auch interessant ist, ist vielleicht schon klar, aber kann man ja nochmal dazu sagen, dass das eben die Zeit kurz vor dem Ende der DDR ist, kurz vor dem Mauerfall. Also wir sind hier so wirklich in den letzten Tagen dieses Regimes und auch dieser Weltordnung. Und das spielt auch immer mal so mit. Am Ende ist es dann auch so, dass eben die DDR schon gefallen ist und noch so ein bisschen erzählt wird, wie quasi die Leute in Ostdeutschland oder in Ostberlin in dem Fall darauf reagiert haben, wie das für die Leute ist, wenn einfach Unternehmen oder halt staatseigene Unternehmungen oder halt irgendwelche Behörden, in denen die Tag für Tag gearbeitet haben, einfach von einem Tag auf den anderen nicht mehr existieren und die dann einfach so gar nicht mehr wissen, also es gibt im Prinzip ja, es gibt halt diesen Staat nicht mehr. Das fand ich ganz, ganz interessant.
Also das ist ja vielleicht nur noch ergänzend, also der Zeitpunkt sozusagen, der Anfang vom Ende von der Beziehung ist zugleich der Anfang vom Ende von der DDR. Also genau, sie nennen sich 86 kennen und dann ist so ungefähr, ich glaube eben in diesem Jahr, das Katharina da an Frankfurt an der Oder verbringt, da kommt es so im ersten Drittel des Jahres, so Herbst bis so Anfang des neuen Jahres und das ist sozusagen dann 89 und diese ganze quälende sozusagen Sühne von Katharina ist dann parallel zu eigentlich schon, dann kommen dann auch diese Montagsdemos und so weiter ins Bild sozusagen, auf die Katharina auch geht und sie ist dann wieder zurück in Berlin und ist da auch nochmal in anderen studentischeren Kontexten unterwegs, von denen viele dann auch eben in diesen Demos unterwegs sind und auch in den, das war ja viel auch in Kirchen. Genau, also da wird dann sozusagen der Anfang vom Ende sowohl auf der persönlichen oder Beziehungsebene und auf der staatlichen Ebene wird sozusagen miteinander verzahnt.
Ja. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das der Hauptkniff, aber so einer dieser Kniffe dieses Romans ist, dass quasi die Liebesbeziehung mit dem Ende der DDR gleichgeschaltet wird im Sinne von, genau, es ist der Untergang, es ist was so schön angefangen hat oder so. Wo so viele Hoffnungen drin steckten und was dann halt so krass zerbröselt. Ja, das glaube ich, wenn man so ein bisschen mal drauf schaut, relativ offensichtlich. Ja. Und dass auch einige andere Sachen da so ein bisschen parallel laufen, so dieser Verrat im Prinzip, also Katharina, also er stellt es ja so dar, Katharina hat ihn verraten oder angelogen, also so diese Frage von, was ist überhaupt war, was ist Lüge, was wurde hier wem vorgemacht und so. Das ist ja, glaube ich, auch was viele DDR-BürgerInnen so am Ende, was die so begriffen haben oder was generell schon die ganze Zeit immer so eine Frage war, also auch mit diesen Bespitzelungen, ne, wer sagt die Wahrheit, wer betrügt wen, wer belügt wen, dass das sich eben auch in dieser Liebesbeziehung widerspiegelt, dass, ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass das so ein Prinzip dieses Romans ist.
Ich finde es voll interessant, was du gesagt hast, so von wegen, dass Jenny Erpenbeck sagt, es ist schwierig, so Romane zur DDR zu schreiben, weil so ein bisschen das Gefühl gerade so in, sage ich mal, im Bundes- oder Westdeutschen Mind ist so, danke, wir haben schon genug gehabt, ja, so. Aber um es jetzt nicht zu sagen, es wurde schon mal gemacht, sondern um zu sagen, interessanterweise gibt es zum Beispiel auch sehr früh, ich glaube 94, einen Roman von Christa Wolf, Leibhaftig, oder ich glaube, es ist eher eine Erzählung, wo quasi so eine Ich-Erzählerin, die sehr nah an der Autorin auch ist, eigentlich so eine Krankheit und ich glaube auch eine Operation hat und das parallel geschaltet wird eben auch mit diesem Untergang. Also so dieses, sage ich mal, dieses metaphorische oder sozusagen Verschränken von so einer persönlichen, also bei Christa Wolf ist es so ganz stark Körperkrankheit, also sozusagen der Körper zerfällt und im gleichen Moment zerfällt sozusagen der Staat. So, also sozusagen diese rhetorische Geste, sage ich mal, gab es zum Beispiel auch bei Christa Wolf, was jetzt, und ich will jetzt nicht sagen, das haben wir jetzt schon gehabt, deswegen, warum braucht man das jetzt nochmal so? Aber sozusagen, dass das ja auch so ein Verfahren ist, was durchaus ja einleuchtet sozusagen, dass man das nicht so abstrakt erzählt, sondern an konkreten Bildern oder eben hier so am Bild der Liebesgeschichte, die zerfällt. Ja, so.
Was ich schon jetzt hier das erste Mal gelesen habe, was jetzt aber nicht heißt, dass es unbedingt so originell ist, sondern nur, weil ich so wenig kenne aus dem Bereich, nämlich, so gebe ich zu, aber dass man halt so über die DDR dann eben spricht oder schreibt und es eben nicht so dieses ist entweder diese Fluchterzählungen oder diese Erzählungen dieser Repressalien oder dieser dieses Überwachungsstaats oder die dritte Erzählung, finde ich, die man auch schon zu Genüge kennt, ist ja dieses Wirtschaftliche, so im Sinne von wir hatten nichts oder wir diese Planwirtschaft, die dann, weißt du, schrottige Sachen gemacht hat, so, das wird alles nicht erzählt in diesem Buch. Das fand ich irgendwie ganz frisch, so für meine Augen jetzt. Also wie gesagt, auch dieses, dass Katharina fährt ja dann auch, also sie fahren einmal nach Moskau und einmal fährt sie nach Köln und ihre Großmutter zu besuchen, dass das halt auch da jetzt nicht verbunden wird, so von wegen, ich hau jetzt ab oder ich bleib da oder so.
Aber da könnten wir vielleicht jetzt auch direkt über die Frage der Klasse reden, weil, also es ist leider schon her, dass ich es gelesen habe, aber ich meine, Uwe Tellkamp, der Turm, war, glaube ich, so der erste, auch natürlich sehr erfolgreiche deutschsprachige Roman, der genau dieses Milieu gezeigt, also sozusagen das Milieu, also wenn man denkt ja immer, im Sozialismus gibt es keine Bourgeoisie oder vor allen Dingen keine kulturelle Bourgeoisie in diesem Sinne. Und das, was ja hier in diesem Roman, genauso wie in der Turm dargestellt wird, ist eine absolut, also sozusagen die Frage ist, wie unterscheidet sich Hans von, sag ich mal, Günter Grass oder sozusagen einem BRD-Autor der gleichen Generation zu diesem Zeitpunkt, weil sozusagen die Referenzen, gut, es ist so ein bisschen mehr, keine Ahnung, Brecht oder so, ja, aber im Grunde auch diese ganze klassische Kanon, den du auch aufgerufen hast, ja, also es beginnt ja so, die erste Sexszene ist ja so zwischengeschaltet mit, da hören sie Mozarts Requiem, ja, das ist halt so bildungsbürgerliches Gewichse, sorry, so, ja, und da ist sozusagen dieses Ding von wegen, man konnte auch in der DDR ein Leben leben, das dem in der BRD auf eine Art gar nicht so weit entfernt von dem war und das auch, und das hatte ich auch in so einem Artikel gelesen, das sehr kritisch war gegenüber Jenny Erpenbeck, der halt eben so ein bisschen gesagt hat, natürlich so eine Familie auch wie die von Jenny Erpenbeck, die konnte in der DDR ein ziemlich geiles Leben führen, auch mit Freiheiten, auch mit Reisefreiheit und so. Und ich glaube, es ist aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es genau wie du sagst, dieses Bild von der DDR als entweder sozusagen dieses sozialistische oder dann so diese krassen Politkader, die dann wirklich nur so, weißt du, so auf voller Linie sind, oder dann eben so dieses Repressive, das ist sozusagen, ich glaube, das war bei, vor allen Dingen bei Uwe Tellkamp, der Turm, so für das westdeutsche Publikum, so dieses, okay, krass, es gab halt auch eben eine Bourgeoisie in der DDR.
Aber was hattest du, also vom Gefühl her, was war die Haltung dieses Romans, dieser Bourgeoisie gegenüber? Weil ich hatte schon manchmal das Gefühl, weil du hast es jetzt so, keine Ahnung, bourgeoises Gewichse genannt oder so, und das ist es natürlich, also krass viel Name-Dropping, gerade was klassische Musik angeht und auch die Liebesszenen der beiden drehen sich oft um ein bestimmtes, genau, entweder Musik oder Buch, über das sie dann gesprochen haben und so. Bin mir halt auch nicht ganz sicher, ob das lächerlich gemacht wurde, auf eine Art. Weil ich muss jetzt schon sagen, der Hans, also das wird sozusagen schon mitgetragen von der Erzählinstanz, dass man den Hans negativ sieht. Also dass man jetzt, man ist jetzt nicht auf der Seite von Hans oder ist so, ach, der tolle Typ, der jetzt so eine junge Freundin sich holt. Das ist ja schon sozusagen, man leidet mit Katharina auf eine Art. Es ist auch nicht total eindeutig, finde ich. Also es wird jetzt nicht verurteilt oder so, dass die beiden irgendwie so diese Beziehung haben oder auch nicht. Es wird dann eben so ein bisschen, also es wird sehr gewalttätig auch von Hans aus, also auch physische Gewalt, gerade im sexuellen Bereich sozusagen. Das wird nicht verurteilt, aber es wird, finde ich, auch nicht als, ja, es wird sehr, ich weiß es nicht, ich stamme ein bisschen rum. Ist es neutral oder wird der auch so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, hatte ich manchmal das Gefühl, eben dieses, aha, so haben also Intellectuals, so ist das Balzverhalten des ostdeutschen Intellektuellen so.
Ich finde es total interessant, dass du diese Frage stellst, weil das ist wirklich die Frage, die ich mir auch gestellt habe und das Problem, das ich, glaube ich, auch mit diesem Roman habe. Dieser Roman hat für mich, genau wie du es sagst, der hat für mich keine Haltung. Und ich finde, das fängt schon an mit dieser Frage der Perspektive. Also weil, du hast es ja gesagt, wir haben diese komische Rahmenhandlung, wo quasi Katharina diese Kartons kriegt und das ist ja sozusagen auf dem Buchumschlag ist auch ein Karton und das ist ja in dem Sinne auch, es ist ja ein Archivroman, also sozusagen, es wird so eingeführt, sie sieht diese Kartons an und da gibt's viel so Flachware, wie man in den Archivalien sagt, nämlich so quasi Dokumente, Briefe, aber auch Rechnungen und so. Und es wird ja erzählt dann, diese Binnenhandlung fängt ja an mit Karton 1. Und dann ist es wirklich durchnummeriert, wie auch in Archivalien das gemacht wurde, nämlich römisch 1-1, römisch 1-2 und daran wird erzählt. Und das interessiert, also sozusagen die Rahmenhandlung, also die Gegenwart von ich, erwachsene Katharina, kriege jetzt diese Kartons und mache die auf und dann kommen diese Erinnerungen zurück, suggeriert ja, ich bin in Katharinas Perspektive. Und dann haben wir aber zwei interessante Sachen, finde ich. Das erste ist, es ist im Präsens erzählt oder viel ist im, also es ist sozusagen diese Erzählungen, Binnenerzählung, also das eigentliche, der Großteil der Handlung wird im Präsens erzählt. Ja? Und dann wird es auch nicht, also es ist personal erzählt, aber es wird immer wieder zwischen den Perspektiven der beiden changiert. Zum Teil sozusagen auch diese Begegnungsszene ist teilweise so Satz für Satz. Also es fängt mit ihr an und dann aber nach dem Aussteigen blieb sie unter der Brücke stehen. Und auch alle anderen, die ausgestiegen waren, blieb stehen und auch er war ausgestiegen und blieb stehen. Und da sah sie ihn ein zweites Mal an und er sah sie an und weil sie durch den Ring und so. Und das ist so ein bisschen so, er sagt, sie sagt viel so. Und auch dann in den späteren Sachen gibt es viele Passagen, wo wir seine Perspektive kriegen. Also Sachen, die auch sie nicht unbedingt wissen kann. Und das ist eben nicht so dieses, ich blicke zurück auf mein Leben und schaue mir an, sozusagen, weil das ist es ja oft, wenn man sozusagen diesen Karton aus der Vergangenheit bekommt und dann jetzt diese Beziehung wieder auflebt, ja. Natürlich kann man das nicht trennen von ich bin jetzt ja, hier heute. Ja. Und diese, genau diese Perspektive von ich bin jetzt hier heute.
Die fehlt.
Mhm, ja.
Finde ich auch.
Und ich finde, es ist auch schwierig, also du hast es ja schon angesprochen, es ist eine ganz klare hierarchische Beziehung, ja, also sowohl vom Altersunterschied, er hat dieses sehr belehrende, er freut sich, er sagt ja auch so an mehreren Stellen, oder es gibt so einige Stellen, wo ihn sein Sohn so nervt, weil der sich nicht interessiert für den Scheiß, den er labert, und er so happy ist, dass er die Katharina hat, weil der kann da halt noch was beibringen, so ungefähr, ja, und das heißt, es ist eine extrem hierarchische Beziehung, das wird ja dann auch durch diese komische SM-Fantasien, die er dann reinbringt, also das muss man ja auch nochmal sagen, es ist ja auch so dieser Höhepunkt, quasi der Moment, wo Katharina mit Vadim schläft, wird parallel geschalten mit Hans sitzt in Berlin und schreibt ihr einen krassen Brief, wo er im Grunde ihr sagt, er will sie vergewaltigen. Ja, so. Also sozusagen, das wird dann nochmal potenziert, sozusagen, ja. Und dann haben wir aber auf Ebene der Erzählung eine vermeintliche, weißt du, eine vermeintliche Gleichheit der Perspektiven, weil es aus beiden Perspektiven geschildert wird die ganze Zeit, ja. Und das finde ich so ein bisschen so, also das meine ich mit, ich will auch gar nicht sagen, weißt du, wenn du das machst, wenn du diese Beziehung erzählen willst, whatever, erzähl sie, ja, so. Aber, und es geht auch nicht darum, sozusagen das irgendwie moralisch zu verurteilen oder whatever, ja, aber irgendwie so eine Haltung dazu zu entwickeln.
Also das eine ist das moralisch, was du jetzt ansprichst, aber auch von der Glaubwürdigkeit her, weil ich habe es auch irgendwie aus der Perspektive gesehen von einer Frau, die in sehr jungen Jahren in einer sehr abusive Relationship war. Ja. Also weiß ich nicht, aber die meisten Frauen, denen das mal passiert ist, die dann das 40, 50 Jahre später, ich weiß nicht, wie alt sie dann ist, als sie die Briefe bekommt, nochmal Revue passieren lässt, die ist doch so, die kann das doch benennen, die kann doch sagen, also erstens, das war nicht cool von ihm, so im Nachhinein, was für ein Pisser, aber auch, hey, wie dumm war ich denn? Wie naiv war ich? Ja. Warum habe ich das mit mir machen lassen? Warum habe ich mich nicht getrennt? Und ich finde, das wird so ganz neutral, oder es fehlt zumindest, also es wird nicht neutralisiert, aber es fehlt total diese Reflexion von wegen, hey, eigentlich war das, was ich da gemacht habe, richtig krasser Shit für eine 19-Jährige, und ich dachte, ich sei total erwachsen und könnte mit einem 53-jährigen gestandenen Autor mit ein bisschen zu großem Selbstbewusstsein für seine Mittelmäßigkeit eine Beziehung auf Augenhöhe führen, aber schau mal, was mir da passiert ist für ein Scheiß und was für ein Glück, dass ich es da noch lebend rausgeschafft habe, weil ich war wirklich, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich fand es zum Teil sehr schwer zu ertragen, wie diese missbräuchliche Beziehung da geschildert wurde. Ich finde, das war 5 vor Femizid.
Ja.
Also ich finde, es lag so in der Luft, dass er, dass er sie also vielleicht ist es auch nur mein Empfinden, aber einfach halt, ne, mit diesem Wissen, jeden Tag werden wie viele Frauen von ihrem Partner halt ermordet, so. Und auch so dieses, was man ja auch immer sagt, so Männer befürchten, dass Frauen sie lächerlich machen, Frauen befürchten, dass Männer sie umbringen, wenn halt in der Beziehung was schief geht. Das ist ja genau das, was hier passiert, ne? Er fühlt sich von ihr so vorgeführt, weil sie sozusagen ihn nicht respektiert und mit diesem jüngeren Kind im Prinzip, er respektiert ihn ja auch nicht, schläft. Also ich hatte wirklich das Gefühl, es liegt, ja, ein Hassmord in der Luft, ehrlich gesagt.
Ja.
Und dass das halt so gar nicht auf dieser Rahmenerzählung zum Tragen kommt, fand ich so auch verwunderlich. Ich fand auch diese Gewalt, als die dann vor allem so im, als die einzieht sozusagen, das fand ich, kam ja schon auch ein bisschen überraschend. Ne? Also das bahnt sich ja nicht an im Sinne von, er sagt, also dass er schon super grob mit ihr immer gewesen wäre oder so, sondern ich kann das ja vielleicht mal vorlesen. Also das war auch noch, bevor sie ihn dann betrügt. Also ich glaube, so relativ aus dem Nichts kommt er ja dann auf einmal so mit Fesseln daher, als sie Sex haben. Fesselt sie natürlich auch ans Bett, ne? Natürlich wird dann sie gefesselt, die 19-Jährige, und nicht er. Also das, wird auch nicht, wird auch nicht in Frage gestellt. Und dann lässt er sie ja auch so relativ lange liegen und sie liegt im Bett und wartet, und dann kommt er irgendwie zurück und war so, hä? Sie so, was hast du draußen gemacht? Er so, ja, ich hab eine Zigarette geraucht. Ja, ich lese jetzt einfach mal vor. Also sie sagt dann halt, oder fragt sie Hans, bindest du mich vielleicht einfach fest, damit ich nicht weglaufen kann? Vielleicht, also mache ich dir Angst? Hans antwortet nicht, sondern löst sorgsam die Fesseln an ihren Füßen, macht die Schnalle seines Gürtels auf, zieht den Gürtel heraus und sagt zu ihr, dreh dich zur Seite. Ein, zwei, dreimal schlägt er sie so, dass Katharina zuckt und rote Striemen auf ihrer Haut zurückbleiben. Dann legt er den Gürtel beiseite und beginnt, sie auf die roten Striemen, die schon geschwollen sind, zu küssen. Erst jetzt, denkt Katharina, kennt sie ihn ganz. Hat er sich ihr ausgeliefert oder sie sich ihm? Oder fällt beides, wenn die Liebe ernst gemeint ist, in eins?
Oh Gott.
Ja. Weißt du, sagt sie, als Hans ihr auch die Hände wieder losgemacht und sich neben sie gelegt hat, ihr Kopf ruht auf seinem Arm, weißt du, dass ich mir vorstellen könnte, ein Kind mit ihr zu haben? Und ich meine, das ist ja offensichtlich so eine total krass unreife, ne, dieses, oh, er schlägt mich, er liebt mich, was ihr auch nicht vorzuwerfen ist, ne, sie ist halt 19 und super naiv und im Prinzip ein Kind und auch ein bisschen doof und sozusagen total in love, auch mit dieser Idee, dass sie mit so einem intellektuellen Typen zusammen ist, aber das halt so gar nicht zu bewerten, sondern das einfach so, dass das einfach da so steht, obwohl wir eben diese, wie du sagst, durch die Konstruktion des Buchs eine bewertende Instanz hätten.
Und eine Gegenwartsperspektive.
Eine Gegenwartsperspektive.
Das ist ja auch die Frage.
Das fand ich auch total krass und das hat einen dann schon so, man war so, und hat so umgeblättert und war so, jetzt steht doch da bestimmt was irgendwie und es war aber nicht so. Also es ist schon sehr, und es, sowas, genau, solche Momente gibt es halt öfter in diesem Roman, die sehr, einen sehr krass frustrieren.
Also ich hole so ein bisschen aus. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wir hatten mal, ich glaube, es war bei einer Geburtstagsfolge, hatten wir so drüber gesprochen, was wir so in der Jugend gerne gelesen haben oder so Bücher, die wir so gelesen haben. Und ich hatte damals schon überlegt, ob ich das sagen soll und habe es dann nicht gesagt, weil es mir so ein bisschen peinlich war, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar gab es in Österreich, gab es sowas, da konnte man immer so einmal im Jahr kam in die Schule, durfte man so ein Katalog oder so ein Vertreter, Buchvertreterin oder Vertreter und die hatten so einen Katalog mit so speziellen Jugendbüchern. Ja? Und dann waren auch immer, es war so geil, es waren immer so gewisse Themen. Ja? Also eins war zum Kinder, die weglaufen, eins war so über Drogen und genau. Und ich hatte mir dann, ich weiß gar nicht so genau warum, ein Buch ausgesucht, Hölderlinstraße 11. Und das ist so krass, weil ich weiß den Titel bis heute. Ja, so. Und dieses Buch habe ich wirklich, ich glaube so im Alter von 13, 14, 15, ich habe das gelesen, ich habe das wirklich mehrmals gelesen und ich habe es voll gefeiert. Ich war so mega into it. Und jetzt lese ich dir mal vor, worum es geht. Eine mutige Geschichte, eine Lektüre voller Spannung, Sehnsucht, Schmerz und vor allen Dingen eine Geschichte vom Erwachsenwerden. Die Liebe zur Musik und zur Kunst steht im Mittelpunkt. In Regina Färbers Veröffentlichung in der Hölderlinstraße 11, dem vielbeachteten Jugendbuch und inzwischen angewandter Schullektüre, erzählt sie von der ersten Liebe eines 16-jährigen Mädchens namens Amara zu Fritz, einem 43-jährigen verheirateten Dirigenten. Für Amara eröffnet sich eine ganz neue und wunderbare Welt, die der Musik und später auch die der Möglichkeiten des Lebens.
Jenny, wenn du das hörst, hast du Hölderlinstraße 11 auch gelebt als Kind?
Also, was ich damit sagen will, ist erstens dieser Kitsch auch, der in dieser Konstellation ist und der auch in diesem ist, oh, weißt du, so die junge Frau, die so entwickelt wird oder erwachsen wird durch den Mann, ja, so durch den älteren Mann, so. Und das Zweite ist halt, weißt du, so in den 90er Jahren hatte man überhaupt kein Problem damit, das minderjährigen Mädchen zu geben und zu sagen, hier, viel beachtete Schullektüre, voll gut, ja. Und sozusagen, ich meine, das ist ja, muss man sagen, bei Erpenbeck, das ist sozusagen nicht strafbar und so weiter, ja. Aber das ist halt richtig ein Problem, ja. Und was ich so erstaunlich finde, ich meine, das ist ja sozusagen, wenn man sich heute auch so Woody Allen-Filme anschaut, ja, da gibt es ja auch so einen Film Manhattan, weißt du, so, dass die sozusagen absolute Selbstverständlichkeit, also dass es da gar kein Problembewusstsein gibt, ja, so. Und ich finde, auf eine Art reproduziert dieser Roman genau dieses Bewusstsein. Und dann kann man sich natürlich fragen, ja, so, weil ich habe mich so gefragt, warum macht sie das? Ich glaube, auf eine Art kann ich mir voll vorstellen, so, dass es auch sowas ist, so von wegen, ja, dann kommt doch nicht wieder mit euren moralischen Sachen oder so, wenn man sich halt eben so, wenn man sich liebt, dann liebt man sich, bla bla bla. Oder ist es so dieses, weil es ist ja wirklich, also für mich ist es so ein, so ein Archivroman. Das spielt ja auch, und es kommt ja alles vor. Es kommt die Schreibmaschine vor. Es kommt in dieser Buße, die Katharina tun muss, nimmt Fritz ja immer so Kassetten, labert halt so Kassetten voll, wo er so Rechenschaft von ihr will, wo man sich halt auch so denkt, und sie hört sich das immer an und du sitzt da und du denkst, ich sag mal, Mädel, reicht's dir nicht einfach irgendwann? Voll. Weißt du, so? Also eben, es kommen die Kassetten vor, es kommt die Schreibmaschine vor, die Briefe, die also weißt du so, es arbeitet ja auf der Ebene der Medien und auch überhaupt diese Cartoons, ja, so, das ist ja wirklich sozusagen wie so das Ende einer Welt, nicht nur im Sinne der DDR, sondern auch im Sinne so dieser, sag ich mal, ich sag's jetzt mal despektierlich, dieser Boomer-Welt, ja, so einer Welt, wo halt eben so diese kulturellen Referenzen ganz klar und unangefochten waren, wo man halt seine Beziehungen führen konnte, wie man, also weißt du, so, es ist ja auch interessant, Hans dreht voll durch, weil sie einmal mit einem anderen Typen schläft. Er hat ja, er betrügt seine Frau ständig und es kommt auch schon raus, dass die Frau dann irgendwann das rausfindet und ihn rausschmeißt. Also es ist nicht so, als ob sie da so fein damit ist die ganze Zeit. Und als sie auch in der quasi Gegenwartshandlung ist ja, wird erzählt, eine Frau bringt diese Cartoons vorbei und weint, ja, so. Also kann man sich auch vorstellen, dass das die Frau war, ja. Aber sozusagen für ihn ist es kein Problem, weißt du, sich einen Scheißdreck um die, sag ich mal, Sensibilitäten seiner Frau oder auch von Katharina zu kümmern, weil es ist ja auch nicht so, dass sie es so geil findet, ja. Aber umgekehrt gilt es natürlich nicht, ja, so. Also so diese freie Liebe und was ist ich was, das gilt halt für ihn, aber nicht für sie. Also sorry, jetzt mache ich so ein bisschen einen Rant, aber ich, weißt du, ich habe mir dann, also für mich die, sage ich mal, wohlwollendste Lektüre wäre, dass sie halt sozusagen diese untergegangene Welt mit ihren Werten, mit ihren Beziehungen, wo sowas ohne Probleme möglich war, also sie jetzt die Autorin zeigen wollte, aber dann, finde ich, gibt es für mich immer noch das Problem, warum hast du dann eine Gegenwart drinnen? Weil dann ist es wirklich die Frage von, was ist die Relevanz davon heute? Oder eben so dieses, natürlich liest man sowas heute anders. So, also genau wie man diese Filme alle anders anschaut heute.
Ich finde es voll interessant, was du sagst. Und ich würde dir auch total zustimmen, dass diese Beziehung ekelhaft ist, ist klar. Ja. Und dass das heutzutage nicht mehr geht. Ich glaube aber, oder ich würde dir widersprechen, dass ich nicht glaube, dass Jenny Erpenbeck das nicht weiß. Also ich glaube, ich finde nicht, dass eine Romantisierung dieser, also wie jetzt vielleicht in deinem Jugendbuch oder wie auch, keine Ahnung, bei Twilight oder you name it, ne? Es gibt ja massenweise sozusagen Romantisierungen, entweder von junge Frau, alter Mann oder auch so Mann, der die Frau im Prinzip kontrolliert im Namen der Liebe, so.
Ja.
Und das, glaube ich, ist hier eben, es ist nicht, wird nicht eindeutig, also es könnte viel eindeutiger abgelehnt werden oder aus der Gegenwartsperspektive moderiert oder ja kommentiert werden. Das auf jeden Fall. Aber ich finde auch nicht, dass es romantisiert wird. Also ich finde schon, dass sozusagen die LeserInnen-Sympathie so geleitet ist, dass man halt krass leidet mit Katharina, ne? Und man ist so ein bisschen so, wie wenn eine Freundin offensichtlich mit so einem Vollidioten zusammen ist und man ist immer so, Hildegard, mach doch Schluss und so. Und ja, aber
sagen wir auch,
aber zwar voll, alle. Genau. Und sie immer wieder, ja, aber in Moskau, da hatten wir auch mal zwei schöne Stunden so. Und ich glaube halt trotzdem, ne, obwohl das in der heutigen Zeit anders gelesen wird, ist es immer noch so, dass halt voll viele Frauen in solchen Beziehungen sind. Warum ist jetzt wieder die andere Frage? Ist es, weil es romantisiert wird und uns von überall gesagt wird, dass das so the shit ist? Oder
dass
ist es
einfach,
weil
man.
Ja, oder ist es irgendwie aber auch normal, dass man halt jung und naiv ist und nicht weiß sozusagen, was einem zusteht? Aber ich wollte nur sagen, ich glaube, dass es jetzt nicht so, nicht vergleichbar ist eben mit dieser Romantisierung, dass es schon am Ende, gerade wo nachdem eben Katharina ihn betrogen hat und dann so zur Sühne gezwungen wird von ihm, wo sie das dann so annimmt, ne, und diese Rechtfertigung irgendwie leistet, obwohl sie es ja nicht müsste. Ich meine, sie könnte mit einem Brief oder einem Satz sagen, das war's. Dass man da sehr eindeutig erzählt bekommt, dass das eigentlich vorbei ist, aber die beiden sich irgendwie nicht lösen können. Also da hatte ich schon das Gefühl, dass es eben nicht romantisiert wird. Und gerade so im Prinzip dieser Untergang von Hans auf eine Art, weil er fällt ja extrem weit. Ja. Ne? Er ist ja der Lehrer, der Intellektuelle. Und dann ist er einfach nur so the most petty, ein kleiner Mann, der halt mit diesem einmaligen Ausrutscher im Prinzip überhaupt nicht umgehen kann, der halt nur seine Wunden leckt, der auch so viel Zeit opfert seines Lebens, um diese Sprachnachrichten da im Prinzip aufzunehmen. Also, weißt du, das ist halt so der Inbegriff des Ex. Ja, genau, so dieses Exes, der halt irgendwie nicht drüber hinwegkommt.
Ja.
Da habe ich schon irgendwie gesehen, dass das sozusagen eine Wertung damit drin steckt oder eine Verurteilung dieser Beziehung, also auch von Katharina, dass sie sich nicht trennt, aber auch vor allem von ihm, dass er halt so ist. Also klar, es ist nicht total vereindeutlichend, aber ich habe mich halt auch gefragt, wenn sie halt den Weg gewählt hätte, also Jenny Erpenbeck, den du jetzt vorschlägst, also dass die Gegenwartsperspektive Stellung beziehen muss zu dem, was passiert ist. Ich glaube halt dann, gerade wenn du über die DDR schreibst, musst du zu sehr viel Stellung beziehen. Also weißt du, wie ich meine, dann hätte sie vielleicht, ja, und damals wusste ich auch noch nicht, dass das System und damals wusste ich auch noch nicht, dass hier Stasi und da wusste ich das nicht und das nicht. Ich glaube, das hätte einfach aus pragmatischen Gründen vielleicht nicht so gut funktioniert, dann hätte man die vielleicht weglassen sollen, eher die Rahmenerzählung, aber...
Genau, also da sind wir aber, glaube ich, beim nächsten Punkt und ich will auch nicht, also weißt du so, ich finde, okay, zwischen Romantisierung, ich glaube, also mir ging es eher so darum, also ich finde es immer wieder so erstaunlich, Sachen aus der Zeit zu sehen und zu merken, das ist gar kein Thema. Die waren, weißt du, da ging es auch gar nicht darum, sich irgendwie zu rechtfertigen, weil das überhaupt kein Problem war. Also die Selbstverständlichkeit, weißt du, in dem, dass es nicht thematisiert wird. Und ich finde auch nicht, dass die Gegenwärtsperspektive das stärker jetzt werten hätte, sondern einfach, wie du es vorhin geschildert hast, einfach mal eine Frage stellen. Mhm. Einfach mal irgendwie so sagen, war das eigentlich cool? Weißt du, so? Und das nicht sozusagen so ganz neutral zu schildern. Und zu dem letzten Punkt, den du jetzt gesagt hast, muss ich, also weißt du, so der große, sozusagen auch hier jetzt, Achtung, Spoiler, der große Clou, oder weiß nicht, ob es ein Clou sein soll, am Ende, ganz am Ende, das sind so vielleicht 5 Seiten, das letzte Dokument, das aufgemacht wird, ist die Stasi-Akte von Hans. Und es stellt sich raus, dass er halt IM, also informeller Mitarbeiter bei der Stasi war und halt Leute bespitzelt hat. Also zu dem Zeitpunkt, wo sich Katharina und Hans kennenlernen, nicht mehr, aber dass er das gemacht hat. Ja. Und ich meine, das sind die Sachen, also blöd gesagt, Christa Wolf war eine gestorbene Autorin, weil sich rausgestellt hat, dass sie eine Zeit lang IM war. Also sozusagen, das war ja auch, und das war, glaube ich, wirklich auch innerhalb sozusagen der ostdeutschen Gemeinschaft oder Bevölkerung, war das schon, glaube ich, zum Teil sowas Krasses. Durfte ja auch, ab einem gewissen Zeitpunkt konnte man ja auch diese Stasi-Akten einsehen. Du konntest ja wirklich nachschauen. Blöd gesagt, hat mein Nachbar mich bespitzelt, ja, so. Und dieser Verrat sozusagen, der da zum Teil auch deutlich und sichtbar wurde, ja, das war ja ein Riesenthema, ja. Und dass das sozusagen am Ende irgendwie so en passant, ah ja, und übrigens IM war er auch noch, wo ich mir halt auch so denke, hallo, das hätte man ja vielleicht auch mal irgendwie so in irgendeiner Art und Weise thematisieren. Also weißt du, so wo ich mir auch so denke, so, hä?
Genau, dieses Ende mit, dass Hans ein Spitzel war, das, da dachte ich auch, als ich es gelesen habe, also erstens habe ich es nicht so direkt gecheckt. Für mich hätte man es noch ein bisschen genauer aufdröseln müssen. Aber dann dachte ich auch erst so, hä, und warum braucht es das jetzt noch so als so, offenes Ende, zack, ich hau noch mal was rein. Aber je mehr ich drüber nachdenke, finde ich das eigentlich so in dieser Liebesgeschichtenlogik ganz cool, weil im Prinzip ist ja das, was Hans Katharina vorwirft die ganze Zeit, dieser Verrat. Und was er macht, ist ein viel größerer Verrat, sozusagen natürlich, so ein Secret Agent zu sein. Und das, da, also ich dachte eher so am Ende so, dass sie da halt so, das ist das letzte Dokument, was sie liest und sie denkt dann hoffentlich, so wie ich das gedacht habe, okay, du Wichser, so du Vollidiot, also so echt jetzt, du lässt mich irgendwie wegen eines Ausrutschers bluten im Prinzip und du bist eigentlich der allergrößte Verräter oder halt der allergrößte so verdeckte Agent ist. Und ich finde, es war für mich war es jetzt auch keine Überraschung, dass Hans halt ein Snitch ist, so. Weil, und ich meine, man könnte jetzt halt auch fragen, okay, ne, inwiefern musste man in so einem System auch zu einem gewissen Maße mitspielen, um halt diese Privilegien weiter genießen zu können, die man eben gebraucht hat, bla bla, das ist eine andere Frage. Aber so als Move innerhalb der Erzählung, finde ich, hat es dann für mich nochmal zementiert, dass sozusagen schon der Ton der zumindest zweiten Hälfte des Romans war, den Hans moralisch abzuwerten.
Aber ich finde, also ja, voll, also das stimmt, da hast du recht, aber ich finde genau, also für mein Gefühl geht dieser Roman nirgendwo hin, wo es richtig wehtun könnte oder vor allen Dingen der Autorin nicht wehtun könnte, sondern sie geht dahin, weißt du, so, also ich habe wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass das so geschrieben ist, auch auf hin so ein gewisses Klientel, das damit gut leben kann, auch so mit diesen, weißt du, so, weil ich finde, dieses Bildungsbürgerliche, ja, so, und diese, sag ich mal, so eben Boomer-Generation, also weil ich finde es auch interessant, hinten Deutschlandfund-Büchermarkt Maike Albart sagt, Jenny Erpenbeck erzählt in Kairos von der existenziellen Verlorenheit einer ganzen Generation. Und ich frage mich, welche Generation meint sie? Weil Katharina und Hans sind nicht die gleiche Generation. Das muss man einfach sagen. Und ich glaube, natürlich erzählt sie, meint sie mit Generation, sie meint Hans. Diese ganzen unangenehmen Fragen auch von, wie konntest du eigentlich in diesem System leben und so krass profitieren, wenn es anderen Leuten richtig scheiße ging, ja, und richtig gelitten haben und so. Und eben selbst dieses, sage ich mal, Dilemma, das glaube ich auch, also ich meine, weißt du, auch so jemand wie Christa Wolf, weißt du, die hat sich damit auch dann auch so beschäftigt. Die hat sich zum Beispiel auch mit ihrer Nazi, also Jugend und Vergangenheit auseinandergesetzt, weil das ist ja auch so eine Ebene. Ja, dann wird erwähnt, dass halt Hans so, Hans Vater auch so, glaube ich, ein krasser Nazi war und auch so, und er auch so ein strammer Nazi war. Es wird aber an keinem Moment zum Beispiel irgendwie eine Verbindung gezogen, dass es vielleicht was damit zu tun haben könnte, dass er es geil findet, Katharina zu schlagen. Mhm. Also weißt du, so im Grunde so ein bisschen Michael Haneke, das weiße Band, wo kommt eigentlich, was sind eigentlich die Nachwirkungen dieser extrem autoritären Erziehung während der Nazis? Das stellt dieser Roman gar nicht irgendwie überhaupt nur in Aussicht. Und das finde ich halt eben so, das, der macht sich das so leicht und eben auch so dieses vermeintlich schockierende, weißt du, so, oh, weißt du, dann schickt er ihr irgendwelche Bilder von so einem Dienstmädchen und sie muss ihm so im Dienstmädchenkostüm die Tür öffnen und so eine Reitgerte, wo ich mir auch so denke, oh Mann, ich finde es einfach so cringe, ja, und geht auf eine Art dann eben, also klar, so, ja, nee, genau. Aber ich finde sozusagen, für mich wären das sozusagen die interessanteren Sachen gewesen und ich finde halt, ich frage mich dann schon auch, ja, heutzutage kann man halt anscheinend über die DDR schreiben und auf eine Art gar keine, sag ich mal, Fragen stellen von, war das irgendwie cool, was die Leute da gemacht haben? So. Also es ist so ideologisch, finde ich, absolut neutralisiert.
Ja, aber ich meine, wie viele westdeutsche Liebesromane gibt es, die in keiner Weise irgendwie den Spätkapitalismus oder Ausbildung, also Ausbeutung thematisieren? Also ich finde, das ist auch ein unfair, genau, das ist halt dann wieder diese typische Unfaire, dieser Anspruch, den man an, an so eine Person, die aus dieser Perspektive rausschreibt, halt hat.
Ja, stimmt, hast du recht.
Dass halt Leute in der DDR privilegiert leben konnten und aber trotzdem außer des unterdrückenden Systems und ihrer sozusagen Teilhabe daran auch noch andere Probleme und Stories in ihrem Leben hatten. Ich weiß nicht, aber das muss man denen halt auch zugestehen.
Nee, stimmt, hast du recht.
Ja, aber ein Buch, das uns mal wieder, sage ich mal, angeheizt hat. Möchtest du sagen, was wir das nächste Mal lesen?
Ja, und zwar lesen wir von Cristina Morales Leichte Sprache, eine spanischsprachige Autorin und ein Roman, der in Barcelona spielt.
Barcelona.
Ja, bin ich gespannt.
Cool, ich freue mich. Aber sag mal, oder? Von dir gibt es 5 Sterne, oder? Für Kairos.
Oh. Also ganz ehrlich, das war das erste Buch, wo ich gedacht habe, ich schreibe dir oder rufe dich an und sag, sorry Martina, ich kann das
canceled,
nicht fertig
canceled.
Lesen. Ja, I wanted to cancel it. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich habe so viele Seiten übersprungen, weil es mich auch extrem gelangweilt hat. Auch so diese ganzen Allusionen und Zitate, es ist ja wirklich so, also wirklich so, es wäre so schön, wenn es postmodern wäre, weil diese, aber es ist es überhaupt nicht, sondern wirklich nur so ein Name-Dropping. Die ganze Zeit kommen da irgendwie so interspersed irgendwelche Zitate und dann sollen die so halbwegs zu dem passen, was da gesagt wird. Ich finde es einfach nur so lame und ich war wirklich, also ich war so gelangweilt bis genervt, bis irgendwann wirklich so wütend und ich fand auch diesen zweiten Teil unerträglich. Also als ich dann irgendwann verstanden habe, dass das jetzt einfach die ganze Zeit so weitergeht. Ich habe einfach, glaube ich, so 50 Seiten übersprungen. Und obviously I did not miss anything. Also ich kann wirklich nur sagen, also ich vergebe nicht mal einen Punkt. Zero points from me.
Tiefstwertung.
Wirklich.
Ja, krass.
Wirklich. Also wenn ich dieses Buch, ich dachte wirklich so, niemand gibt mir die Zeit zurück, die mir dieses Buch gestohlen hat. And I want it back. I want those hours back.
Oh Mann. Krass.
Ja.
Also das Buch ist für Burgi-Boomer geschrieben und ich bin kein Burgi-Boomer. Ich habe natürlich voll viele der super mega intellectual Sach-Anspielungen und Opa und so nicht. das war einfach nicht not for me so. Also ich habe mich so ein bisschen wie so eine Trittbrettfahrerin gefühlt, die das jetzt auch mal lesen darf, aber eigentlich bin ich am Kindertisch und die Erwachsenen sind drüben am Erwachsenentisch, aber...
Und lassen sich den Hintern versuchen.
Ja, und ich musste auch sagen, ich habe kurz, als ich angefangen habe und so ein bisschen gecheckt habe, okay, was ist hier die Story, da dachte ich, dass es mir so gehen würde wie dir, weil ich zum Beispiel ja Lolita von Nabokov nicht lesen kann. Komplett hasse. Nein, da darfst du jetzt nichts mehr dazu sagen. Das ist for another time.
Nein. Eine Sache nur. Lolita hat diesen Vorteil, und das vergessen die Leute immer, Lolita ist nur aus einer Perspektive,
ja, genau,
und zwar der Perspektive von Humbert.
Ja, genau.
Genau. Und das ist eben viel besser als dieser Roman, der so tut, als gäbe es hier irgendwie noch so eine Gleichheit der Perspektiven.
Nee, finde ich nicht. Sehe ich anders. Ich möchte diese Perspektive von ihm halt nicht hören. So.
Ja, aber gut, das ist ja fair enough, weißt du? So, also finde ich ja völlig legitim.
Also für mich war es halt irgendwie so klar, dass das jetzt keine gute Love Story ist und dass das, also das Agieren sowohl von Hans, aber auch von Katharina sozusagen nicht gut ist. Das habe ich irgendwie schon dem sozusagen den Benefit of the Doubt habe ich dem Roman irgendwie gegeben. Und auf Basis dessen habe ich es eigentlich ganz gerne gelesen. Und klar, er ist irgendwie super problematisch an vielen Stellen, aber das finde ich jetzt auch nicht direkt schlecht, irgendwie ungelöste Fragen oder unbeantwortete Fragen irgendwie zu haben. Und auch ein paar Aggressionen sind da schon auch eingeflossen. Ja, das verneine ich jetzt gar nicht. Aber deswegen, ich habe es eigentlich ganz gerne gelesen, Fabienne.
Cannot help you.
Ja, yeah, we're not the same. Also ich würde fast sagen 4.
Ach du Scheiße. Ich fand es halt auch so krass schlecht erzählt. Also ich fand auch wirklich, es gibt ja keine Szenen oder es wird ja über alles so drüber erzählt.
Ja, es ist halt so ein verschwommener Erinnerungsstrudel. Das konnte ich irgendwie akzeptieren.
Okay,
es entfaltet sich ja quasi an.
Welchen
ja.
Erinnerung?
Katharina, als sie diese Zettel durchschaut.
Ja, aber weißt du, dann warum haben wir dann die Perspektive von Hans drin?
Ja, weil seine Briefe ja auch wahrscheinlich in dieser Box waren.
Ja, aber trotzdem ist ja sozusagen...
Es ist halt eine Rekonstruktion
ja, genau.
Und ich konnte
und,
mich halt darauf...
Weißt du, sorry, dass ich dir das so, das ist deine Meinung und also sorry, tut mir leid. Nein,
konnte
voll,
mich irgendwie
also
halt darauf,
ja,
nee, ich verstehe auch voll deine Perspektive, aber ich konnte mich irgendwie darauf einlassen und das halt für das nehmen, was es dann war und hatte eine interessante... Ein interessantes Leseerlebnis. Nicht, das ist jetzt kein Wohlfühlroman oder so.
Nee,
das ist jetzt kein Wohlfühlroman oder irgendwie so, oh, ich liebe das Buch, weil es so tolle Gefühle in mir ausgelöst hat oder so, aber ich fand es trotzdem interessant. Deswegen, da gehen wir nicht zusammen mit zwar.
Na, aber wirklich nicht.
Aber,
gar nicht.
Das ist
und
doch auch schön.
Und als nächstes schlage ich Lolita vor.
Nein, Veto. Na gut, Fabi.
Gut.
War trotzdem eine Pleasure mit dir, wie immer.
Ja. Ich habe mich noch zurückgehalten, gell?
Tschüss.
Ciao.